Nimmt auf, ich präsentiere.
Entschuldigung. Da ist eigentlich insoweit nochmal ein Thema, was wir ja festgestellt hatten, das kann man selber nicht ausführen. Und dass wir da nochmal einfach drüber unterhalten. Mit Blick auf, was heißt jetzt in dem Sinne Schwierigkeit, heißt es, Öffnungsverbot hatten wir ja schon gehabt, die zweite steht jetzt aus. Und da würden wir soweit gerne, würde ich dann an Thomas Rohr zu übergeben. Das Programm ist jetzt tatsächlich beratet, genau. Und dann ein paar Ausführungen machen, Schwierigkeitsprinzip, Überlegungen dazu, die wir dann gerne im Verhältnis führen.
Ja, danke Georg. Dann übernehme ich mal an der Stelle vielleicht vorab. Es gibt hinten auf der letzten Folie, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, die Unterlage ist verschickt worden, gibt es drei Fragen. Die würde ich gern dann anschließend, nachdem ich durch das Thema durchgeführt habe, mit euch besprechen. Generell erstmal zur Analyse, ob es da Fragen oder Anmerkungen dazu gibt. Und das, was Georg auch schon andeutete, ich würde gern mit euch besprechen, ob überhaupt und wenn ja, wie das Stetigkeitsprinzip in irgendeiner Weise eine Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsberichterstattung einschränkt, ob es in dem Wege steht oder nicht, und ob wir neben der Protokolllage, die wir durch die heutige Sitzung schaffen, auch noch andere Aktivitäten entfalten müssen oder ob das im Grunde genommen ausreicht, wenn wir diese Protokolllage haben, die wir gerade angesprochen haben. Dann gehen wir mal zurück auf die erste Folie. Wir haben im letzten Monat haben wir die Ergebnisse einer Kurzumfrage unter den DAX 40 Unternehmen veröffentlicht. Die haben wir im Juli gestartet. Von den DAX 40 Unternehmen haben 28 teilgenommen. Wir haben da verschiedene Fragen gestellt, die angetriggert durch das Ende der ersten Berichtssaison darauf abzielten: A, habt ihr vor, euch was die Berichterstattung für das Geschäftsjahr 2025 angeht, nochmal Gedanken über Umfang, Inhalt der Nachhaltigkeitsberichterstattung zu machen? Wenn ja, welche Handlungsfelder seht ihr dabei? Wodurch ist das motiviert und so weiter und so fort? Und welche wesentlichen Herausforderungen werden dabei gesehen? Wir haben auch noch das Thema Quick-Fix abgefragt. Das ist jetzt für das Thema Stetigkeit vielleicht nicht unbedingt von ganz großer Relevanz, dabei auch festgestellt, dass die allermeisten Unternehmen den Quick-Fix gar nicht in Anspruch nehmen wollen, zumindest von denen, die wir befragt haben. Und da geht es auch wiederum, muss ich betonen, um das Geschäftsjahr 2025 beziehungsweise die Berichterstattung darüber. So, weil aber so ein hoher Anteil von Unternehmen auch gesagt hat, wir wollen wenige bis moderate Änderungen an unserer Nachhaltigkeitsberichterstattung für das kommende Geschäftsjahr vornehmen, haben wir uns nochmal überlegt, ja, das könnte etwas mit dem Thema Stetigkeit zu tun haben. Und deswegen würde ich im Nachgang jetzt gleich erstmal noch ein paar Folien auflegen, was die Ergebnisse dieser Umfrage angeht. Und dann habe ich ein paar Materialien aus den einschlägigen Vorgaben, sprich HGB, IFRS, ISRS, DRS20 zum Thema Stetigkeit zusammengetragen und ein bisschen was aus der Kommentarliteratur. Da würde ich dann durchführen und dann am Ende dann an euch übergeben, um Meinungen einzusammeln, wie wir mit dem Stetigkeitsprinzip der Nachhaltigkeitsberichterstattung gerade in Bezug auf die Änderung für das Geschäftsjahr 2025 denn umgehen können. Dann gehen wir mal weiter und da ist dann schon mal eigentlich die entscheidende Folie. Wir haben gefragt, wie umfangreich sind Änderungen am Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens für die kommende Berichtssaison geplant? Kommende Berichtssaison heißt Geschäftsjahr 2025 für den Fall, dass das auch sozusagen kalendergleiches Geschäftsjahr ist. Ist ja nicht in allen DAX 40 Unternehmen der Fall, aber in den meisten ist es so. Ja, und wir sehen, das sind über 90%, die gesagt haben, ja, wir denken darüber nach oder wir beabsichtigen Änderungen an der Nachhaltigkeitsberichterstattung vorzunehmen. Ne? Und das hält sich so ein bisschen die Waage zwischen, also nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich exakt sogar die Waage zwischen wenigen Änderungen und moderaten Änderungen. Und es gab ein Unternehmen, was auch gesagt hat, wir wollen gar keine Änderungen vornehmen. Und ein Unternehmen, was von umfangreichen Änderungen spricht. Dann habe ich noch eine Grafik auf der nächsten Seite. Da haben wir in der Studie, muss man sagen, haben wir in der Umfragemaske den Teilnehmenden vorgegeben, Handlungsfelder, wo man ankreuzen konnte. Ja, es gab auch eine Mehrfachauswahl. Und wir haben noch ein Freitextfeld noch zur Verfügung gestellt, wo auch noch zusätzliche Handlungsfelder angegeben werden konnten. Und wir sehen hier, dass das alles relativ dicht beieinander ist. Ne? In der Skala von unwichtig bis wichtig spielt sich das alles so um die 3, also um eine mittlere Wichtigkeit ab. Und die Themen, die da angegeben werden, sind, ja, wir sehen Granularität, beziehungsweise Beschreibung der IROs, das hatten wir vorhin ja schon mal besprochen, geht es weiter, Anwendung der Informationswesentlichkeit, Identifizierung der berichtswichtigen Themen, dann die Aufgabe von Informationen mittels Verweis ist ein Handlungsfeld, aber auch solche ganz einfachen Punkte, die einen hohen Einfluss auf die Seitenzahl eines Berichts haben, nämlich grafische Elemente reinnehmen, rausnehmen, also nehme ich mehr Grafiken rein, erhöht sich die Seitenanzahl, nehme ich sie raus, verringert sie sich, aber auch der Zeilenabstand oder die Schrittgröße sind ja alles Themen, die Seitenanzahl doch maßgeblich beeinflussen können. Und das ist interessanterweise eben nicht der Aspekt, der am letzten genannt worden ist, sondern sind noch zwei andere dahinter. Aber wir sehen, dass das Spektrum der Handlungsfelder für die Anpassung sehr weit gestreut ist. Diese grauen Punkte, das sind die Einzelantworten, ne? Und die blauen sind eigentlich immer nur der Durchschnittswert. Und wir sehen, dass das Spektrum wirklich sehr, sehr breit ist. Ne? Das geht von ganz viele haben auch Sachen unwichtig, ganz viele Teilnehmer haben Sachen als unwichtig markiert oder auch als sehr wichtig markiert, also auf der 5. Und dadurch, dass das so divers und so wirklich so breit gestreut ist, finden sich diese blauen Punkte also ziemlich genau auch in der Mitte wieder. Ja, wenn wir dann weitergehen, dann haben wir hier nochmal dann die Frage gestellt, welche Herausforderungen sind denn für die kommende Berichtssaison denn diejenigen, die auf die Unternehmen zukommen und welche die Unternehmen als Herausforderungen ansehen. Ja, der klare Gewinner ist nationale Umsetzung der CSRD. Also man weiß in der Regel noch nicht, was steht im letztlichen Gesetzesentwurf drin, auch wenn wir zwischenzeitlich einen Regierungsentwurf haben. Zu dem Zeitpunkt der Umfrage war der Regierungsentwurf, glaube ich, noch nicht draußen. Das ist auch eine Mehrfachauswahl gewesen. Das heißt, Unternehmen, die Teilnehmer konnten auch alle Punkte, die wir da vorgegeben hatten, und ein Dreitextfeld gab es auch noch, konnten alle Punkte anklicken. Und wir sehen, dass Stetigkeit der Angaben Nachhaltigkeitsbericht ja hier zwar auf dem letzten Platz ist, aber sind immerhin noch ein Drittel der Unternehmen haben das angegeben. Ja, was auch so ein bisschen die These stützt, dass wir uns zumindest mal im Fachausschuss fachlich mit dem Thema Stetigkeitsprinzip für den Nachhaltigkeitsbericht auseinandersetzen müssen. Ja, soweit die Zahlen in der Statistik. Es gibt noch ein paar mehr Grafiken, die habe ich aber heute nicht mitgebracht für den heutigen Punkt. Wir können dann weitergehen auf die nächste Folie und jetzt geht's eigentlich los. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen durch die Normen durchwühlen. Ja, ich Anbetracht der Zeit versuche ich das ganz kurz zu halten. Das sind nämlich ziemlich viele Folien, die ich da vorbereitet habe und starte mal mit dem Thema HGB-Ansatzstetigkeiten, Bewertungsstetigkeiten. Und da sehen wir im 252 HGB die allgemeinen Bewertungsgrundsätze. Was ich da jetzt nicht hervorgehoben habe, ist Absatz 1 Nummer 3, Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten. Ja, es geht ja tatsächlich um die Bewertung und in der Nummer 6 steht dann da, die Bewertungsmethoden sind beizubehalten und von diesen ganzen Grundsätzen, die da stehen, insbesondere den 6er, also Beibehaltung der Bewertungsmethoden, das von der Beibehaltung oder von der Pflicht zur Beibehaltung der Bewertungsmethoden in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden darf. So, mehr steht im Gesetz zur Bewertungstätigkeit nicht drin. Auf der nächsten Folie steht auch etwas noch ein bisschen zur Ansatztätigkeit und da habe ich auch ein bisschen die Kommentarliteratur hier mit reingenommen. Was ist Sinn und Zweck? Eine bessere Vergleichbarkeit der Jahresabschlüsse im Zeitablauf. Das ist die zeitliche Stetigkeit und die sachliche Stetigkeit bezieht sich auf die Abbildung ähnlicher Sachverhalte. Also wenn ich bestimmte Dinge habe, die von der Sache her vergleichbar sind, dann soll ich auch hier an der Stelle mit dem gleichen Augenmaß sozusagen vorgehen und nicht die Dinge unterschiedlich beurteilen, obwohl sie sehr eng miteinander verwandt sind. In der Kommentarliteratur finden sich auch die begründeten Ausnahmefälle. Die stehen aber im Gesetz nicht drin. Im Gesetz steht nur, es muss begründete Ausnahmefälle geben. Und welche das sind, findet man hier. Ich habe dazu mal den Weckschen Bilanzkommentar bemüht und auch den HGB-Bilanzkommentar von Haufe. Da sind Änderungen in der Konzernzugehörigkeit, Änderungen in der Strategie, Änderungen in rechtlichen Gegebenheiten, auch Gesetze und Richtlinien und Rechtsprechung. Wenn die sich ändern, dann kann man von dem Grundsatz der Stetigkeit abweichen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt an der Stelle. Weil es ändert sich gerade ziemlich viel, genau. Also wir haben eine Änderung erstmal im deutschen Gesetz überhaupt, ne, durch die CSRD-Umsetzung. Das ist formal, also ganz klar ja, eine Änderung in der Gesetzeslage. Und wir haben darüber hinaus auch noch eine Änderung der ESRS, die ist noch nicht wirksam für das Geschäftsjahr 25, ja, aber möglicherweise ja die Änderung im Gesetz. Aber auch wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es auch noch andere Gründe, aus denen man eben von der Bewertungstätigkeit und Anlasstätigkeit eben abweichen kann. Steuerliche Themen, Sanierungsmaßnahmen, auch Verschlechterung im Absatzmarkt werden im Beck'schen Bilanzkommentar genannt. Wenn wir weitergehen, dann haben wir das Thema der Darstellungstätigkeit. Hier geht es nicht um Bewertung im Ansatz, sondern es geht darum, wie etwas dargestellt wird. Also beispielsweise die Abfolge von bestimmten Angaben oder die Tabellenformen, die ich einmal gewählt habe, oder wie Bilanzen oder Gewinn- und Verlustrechnungen gegliedert werden, dann ist diese Form der Darstellung auch beizubehalten. Auch hier, wenn man sich den Münchner Kommentar anguckt, Entschuldigung, Sinn und Zweck ist Vergleichbarkeit der Jahresabschlüsse im Zeitablauf. Im Kommentar werden auch Abweichungen genannt. Die sind ähnlich, wenn auch nicht deckungsgleich zu dem, was wir vorher zur Ansatz- und Bewertungstätigkeit gesehen haben. Es ist zum Beispiel möglich, wenn ich aufgrund einer unternehmerischen Entscheidung sage, ich wechsle meine Darstellungsform in der GOV vom Umsatzkostenverfahren zum Gesamtkostenverfahren, dann ist das auch ein wichtiger Grund, aus dem von der Darstellungstätigkeit auch abgewichen werden kann. Was aber immer gilt, ich muss dazu was sagen. Ich kann nicht einfach sagen, ich kann nicht einfach irgendwie abweichen und das nicht erläutern. Es muss also hier speziell, was den Jahresabschluss angeht, im Anhang auch dann dazu eine Erläuterung geben. Also ich muss erstens sagen, ich bin abgewichen, ich bin dort und dort abgewichen und warum bin ich abgewichen? Ja, dann habe ich meiner rechtlichen Verpflichtung aber auch Genüge getan. Gehen wir weiter. Dann haben wir noch eine Spezialvorschrift in dem Teil des HGB, wo es um den Konzernabschluss geht. Ne? Die Stetigkeit bezieht sich nicht nur auf Ansatz und Darstellung und Bewertung, sondern auch auf die Konsolidierungsmethoden. Ne? Das ist ja ein Spezifikum für den Konzernabschluss. Also die Frage, wie fasse ich die rechtlich selbstständigen Tochterunternehmen, das Mutterunternehmen aufgrund der Einheitsfriktion so zusammen, dass es aussieht wirtschaftlich, als wäre es ein Gebilde, also eine Reporting Entity. Und hier sieht man auch im Kommentarliteratur, was im Gesetz so nicht drin steht. Ne? Das betrifft alle, also sämtliche Maßnahmen, die eben zur Konsolidierung herangezogen werden. Also das ist eben nicht nur die Kapitalkonsolidierung, das ist auch die Zwischenergebniseliminierung, wie Equity-Bewertung vorgenommen wird und auch Einbeziehungswahlrechte, die nach 296 bestehen, zum Beispiel aufgrund von Unwesentlichkeit. Auch wenn sich da was ändert, dann ist das auch ein Abweichen von der Stetigkeit. Was ich aber sozusagen begründen kann, wenn diese Gründe wichtig sind, kann ich eben davon auch abweichen. Die stehen auch nochmal unten auf dem letzten Punkt geschrieben. Und was wir da noch sehen, ist zum Beispiel, dass wenn ich zu der Auffassung komme, dass durch die Änderung jetzt eine verbesserte Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erreicht wird, dann ist das auch eben, wie gesagt, auch ein Grund, warum ich Grund für die Abweichung von beispielsweise Wahlrechten, die ich im aktuellen Geschäftsjahr anders gestalte als im letzten Jahr. Man kann also zusammenfassen, im HGB, ich glaube, das ist auch die letzte Folie zum HGB, ist alles sozusagen grundsätzlich stetig zu machen. Ich darf abweichen, muss es aber gut begründen und die Kommentarliteratur stellt entsprechende Hinweise bereit, welche wichtigen Gründe vorliegen können, um von Darstellungsstetigkeit, Ansatz und Bewertungsstetigkeit abzuweichen. So, jetzt waren wir schon eine Folie weiter, Marco, wenn du nett bist. Danke. Ihr BS-Abschluss gilt im Grunde genommen Ähnliches. Und wir haben im Rahmenkonzept, das ist so eine Conceptual Framework, da haben wir eine Auseinandersetzung mit der Unterscheidung zwischen Vergleichbarkeit, also Comparability und Consistency. Und hier wird Consistency, das verstehen wir als Stetigkeit, und da steht auch nochmal etwas Ähnliches, was wir auch kennen. Das hat etwas damit zu tun, dass die gleichen Methoden für gleiche Items, also gleiche Sachverhalte, angewendet werden. Und das bezieht sich einmal im Zeitablauf, da steht ja alter von Period to Period, oder in einer einzelnen Periode, für eine einzelne Berichtsperiode zwischen verschiedenen Unternehmen. Und das ist vor dem Ziel zu sehen, dass Abschlüsse intertemporär, aber auch zwischen Unternehmen vergleichbar sein könnten oder sein müssen oder sein sollen, vielleicht so formuliert. Und Stetigkeit ist ein wichtiger Aspekt, um diesem Ziel Genüge zu tun. Es gibt dazu noch ein IAS 8, das ist eine Vorschrift in den IFRS, die sich mit der Änderung in Estimates, also mit Schätzänderungen oder mit der Behandlung von Fehlern beschäftigt. Und da gibt es den Abschnitt Consistency of Accounting Policies. Und da steht zum Beispiel auch geschrieben, Accounting Policies, das sind zum Beispiel Wertungswahlrechte, Ansatzwahlrechte oder wie man eben bestimmte Bilanzierungsnormen auslegt, gestaltet, steht eben nochmal ganz explizit, die sind stetig anzuwenden. Ne? Also soll das von jeder Periode zu jeder Periode sozusagen eine angemessene Accounting Policy anwenden. In der Kommentarliteratur wird dazu nochmal gesagt, ich darf auch von dieser Stetigkeit abweichen. Und da gibt es zwei Punkte. Wenn es ein anderer Standard verlangt, ja, dann darf ich das machen oder dann muss ich es wahrscheinlich sogar machen in den meisten Fällen. Oder auch hier, und das ist sagen inhaltlich spiegelbildlich zu dem Thema aus der Konzernrechnungslegung HGB, wenn die Änderung dazu führt, dass die Darstellung glaubwürdiger ist. Muss aber, und das sagt auch der IAS 8, ich muss immer Vergleichsangaben dann auch machen, um zu sagen, was wäre denn, wenn ich die Accounting Policy auch in der vergangenen Periode oder für die vergangene Periode auch schon angewendet hätte. Manchmal muss ich sogar eine Eröffnungsbilanz für die Vorperiode noch mit offenlegen, um diesem Ziel der Vergleichbarkeit und Beachtung der Stetigkeit Rechnung zu tragen. Gehen wir weiter, bitte. Die Darstellungsstetigkeit ist auch ein Punkt, was die IFRS-Normen kennen. Das ist im IAS 1 geregelt. Da geht es wie gesagt, Consistency of Presentation. Ist ähnlich so, wie wir das im HGB kennen. Grundsätzlich muss ich es beibehalten, es sei denn, dass eine andere Darstellung angemessener ist oder wenn ein anderer IFRS eine Änderung in der Darstellung erfordert. Also auch das Gleiche, was wir auch vorher schon gemacht haben. Ja, wenn ich zu dem Schluss komme, eine andere Darstellung führt zu einer besseren Informationslage, dann darf ich das tun. Oder wenn es irgendeine Vorgabe innerhalb der IFRS gibt, die mich dazu zwingt, das zu tun. Im Beck'schen IFRS-Handbuch stehen noch ein paar Ausnahmen dazu, die jetzt sozusagen ein Grund dafür sein können, eben davon abzuweichen, von dem Stetigkeitsgrundsatz, wenn das Tätigkeitsfeld sich des Unternehmens verändert. Und was der Punkt 2 angeht, den sehen wir eigentlich oben in der Vorschrift, die da zitiert ist, Textziffer 45. Auch hier habe ich mitunter die Pflicht, Vergleichsangaben aufzunehmen oder auch eine Eröffnungsbilanz für die Vergleichsperiode sogar mit aufzunehmen. Gehen wir weiter. DAS 20 adressiert für das Thema Konzernlagebericht den zeitlichen Aspekt als Element des Grundsatzes Klarheit und Übersichtlichkeit. Was steht da drin? Inhalt und Form des Konzernlageberichts sind im Zeitablauf stetig fortzuführen. Ausnahmen sind zulässig. Wenn die Klarheit und Übersichtlichkeit, da ist das unter den sozusagen den Grundsatz gefasst, ne, Klarheit und Übersichtlichkeit verbessert wird. Aber auch dann muss ich es angeben. Ich muss sagen, ich habe dort etwas geändert und ich muss auch begründen, warum ich das gemacht habe. Was das Thema Vorjahreszahlen angeht, schreibt der S20 nicht die Sache vor. Also ich muss nach der S20 nicht machen. Aber wenn ich das tue, wenn ich Vorjahreszahlen angebe, dann habe ich auch hier unter der Maßgabe, dass es mit vertretbarem Aufwand möglich ist, die Vorjahreszahlen anzupassen. Ja, ich glaube, das ist alles, was man dazu sagen kann. Gehen wir weiter. Dann schauen wir mal in die ESRS rein. In ESRS gibt es im Moment in ESRS 1 im Anhang B ja den Teil der Qualitative Characteristics of Information. Ich habe unten mal die deutsche Sprachfassung mal mit reingenommen. Ne? Das ist auch ein Element des Grundsatzes der Vollständigkeit und da steht da eben auch geschrieben, dass Nachhaltigkeitsinformationen vergleichbar sind, wenn sie mit Informationen verglichen werden können, die das Unternehmen einer früheren Berichtsperiode bereitgestellt hat. Aber auch die Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen wird hier angesprochen. Dann wird gesagt, Einheitlichkeit steht, also Stetigkeit ist eigentlich das Wort, was dort meines Erachtens sein müsste. Man übersetzt es hier mit Einheitlichkeit, steht mit der Vergleichbarkeit im Zusammenhang, ist aber nicht das Gleiche. Etwa der Wortlaut, den wir auch aus dem Conceptual Framework zu den IFRS gefunden haben. Gehen wir weiter. Es gibt im ESRS 1 noch den Paragraphen 7.4, da geht es um die Änderung in der Aufstellung und in der Darstellung der Nachhaltigkeitsinformationen, der Textziffer 95. Der bezieht sich aber auf Kennzahlen. Ja, Definition und Berechnung der Kennzahlen muss im Zeitverlauf einheitlich sein oder ich würde sagen stetig sein. Und es gibt ein paar Fälle, wo auch vorgeschrieben wird, dass angepasste Vergleichszahlen aufgestellt werden müssen, wenn das Unternehmen eine Kennzahl oder ein Ziel neu definiert oder ersetzt hat oder wenn es neue Informationen gibt, die auf die im vergangenen Zeitraum die geschätzten Zahlen ermittelt worden sind und die neuen Informationen Belege für Umstände liefern, die in diesem Zeitraum vorlagen, aber eben sozusagen im Nachhinein erst gekommen sind. Das heißt, hier haben wir eine Vorgabe für die Stetigkeit in Bezug auf Metriken. Wenn wir weitergehen, dann sehen wir dazu im Haufe-Kommentar eine Kommentierung zu genau zu dem Thema. Vergleichbarkeit steht da, fordert die zeitliche und sachliche Stetigkeit der Angaben. Zeitliche Stetigkeit liegt vor, wenn die gewählten Methoden beibehalten worden sind. Und Methodenstetigkeit ist etwas, was wir in den vorherigen Folien ja auch schon gesehen haben. Sachliche Stetigkeit wird auch nochmal angesprochen. Also gleiche Sachverhalte sollen nicht unterschiedlich beurteilt werden. Was der Eindruck, der sich damit aufdrängt, ist, dass wir einen Gleichklang der Grundsätze, was die Stetigkeit angeht, mit den Grundsätzen in der Rechnungslegung finden. Das steht im Übrigen so auch im Haufe-Kommentar geschrieben. Dann gehen wir weiter, Marco, bitte. Dann wird auch nochmal im Haufe-Kommentar auch die Q&A nochmal hingewiesen und dann wird auch gesagt, dass man von dem Grundsatz der Stetigkeit auch abweichen kann. Im Kommentar wird geschrieben, dass das die gleichen Gründe sein sollten oder sein müssen, wie in der Finanzberichterstattung. Beispiele werden genannt, wenn eine verbesserte Datenlage vorliegt oder die Kennzahlen aussagekräftiger sind oder es hat eine grundlegende Änderung in der Strategie stattgefunden. Also wir sehen hier, dass hier auch der Haufe-Kommentar eine sehr enge Anknüpfung an die Finanzberichterstattung legt, wo es ja sehr viele einzelne Vorgaben dazu gibt, wie Stetigkeit von Unternehmen in der Berichterstattung auszulegen sind. Das Thema verbesserte Entscheidungsnützlichkeit wird auch nochmal gesagt. Und hier wird auch nochmal hingewiesen auf das, was wir gerade gesagt haben. Was ist zu tun, wenn ich das Stetigkeitsprinzip durchbreche, ja, muss ich immer Angaben machen. Und in der Regel sind das eben die Angaben, dass es passiert ist und Erläuterung, wo es passiert ist, beziehungsweise warum es passiert ist, warum ich von einer gewählten Accounting Policy Choice oder von einer gewählten Darstellungsart abgewichen bin. Wenn wir weitergehen, dann sehen wir hier nochmal den zitierten BP2. Das, was ich gerade auch schon gesagt habe, ich vorweggenommen, ne? Explain the changes, also die Änderungen erklären und auch die Änderungen begründen und gegebenenfalls auch die Vergleichszahlen zu revidieren, also so anzupassen, als wenn die gewählte Methode auch schon in der Vorperiode zur Anwendung gekommen ist. Das ist versehen mit einem Impractability Clause. Wenn das eben nicht möglich ist, dann muss das auch nicht gemacht werden. Ja, dazu das. Gehst du noch eine Folie weiter, bitte, Marco. So, jetzt habe ich am Ende noch ein paar Worte zusammengeschrieben, die ganze Befassung mit dem Schrifttum, sprich also Gesetzesmaterialien und Begleitmaterialien zusammenfassen sollen. Stetigkeitsgrundsatz ist etwas, was wir in allen Regelwerken, zumindest die wir gesehen haben, finden, ob das jetzt Nachhaltigkeitsberichterstattung oder die klassische Finanzberichterstattung ist. Die Bedingungen, wann man von der Stetigkeit abweichen kann, die sind ähnlich, sind aber nicht identisch formuliert. Ja? Ich würde mich aber schon so weit aus dem Fenster lehnen, dass die Bedingungen schon ähnlich sind. Es gibt keine ganz detaillierten Regelungen dazu in ESRS. Der ESRS-Kommentar sagt aber, wir haben hier einen Gleichlauf mit der Finanzberichterstattung. Ja? Heißt also, von der Stetigkeit darf abgewichen werden in begründeten Ausnahmefällen. Das ist dann anzugeben, wo es passiert ist, warum es passiert ist. Ja, das wäre das, was für beide dann entsprechend gelten soll. Wir haben in der Kurzumfrage, das nochmal Zusammenfassung, gesehen, dass Änderungen in der Nachhaltigkeitsberichterstattung also beabsichtigt sind. Das Spektrum der Handlungsfelder ist dabei sehr breit. Und um die Diskussion jetzt einzuleiten, ist auf der nächsten Folie noch ein paar Stichpunkte dazu. Wir müssen uns überlegen, oder ich möchte gerne mit euch gemeinsam überlegen, sind die Regelungen zum Stetigkeitsprinzip ja von Relevanz, ne? Weil ein Teil der Unternehmen hat auch gesagt, ja, das ist eine Herausforderung, die wir dabei beachten, wenn wir die Änderung der Nachhaltigkeitsberichterstattung beabsichtigen, ne? Stetigkeit. Rein inhaltlich würde ich sagen, ja, ne? Denn die ESRS sind das Regelwerk, was ich selbst dann, wenn ich die ESRS in Deutschland noch gar nicht anwenden muss, weil das CSRD-Umsetzungsgesetz vielleicht noch nicht gilt für das Jahr 25, dann habe ich trotzdem die ESRS zu beachten. Wenn ich sie beachten will, damit auch den Stetigkeitsgrundsatz. Man könnte es noch argumentieren für den Fall, wenn das Gesetz für 2025 schon in die Pflicht kommt und damit auch in Deutschland die ISRS zu beachten sind, dann habe ich eine Änderung der Rechtslage, dann wäre das ein ganz einfaches Argument, ja, warum ich vom Stetigkeitsgrundsatz abweichen kann. Wenn das eben nicht der Fall ist, dann muss ich eben die Ausnahmefälle beachten, unter denen ich vom Stetigkeitsgrundsatz abweichen kann. Ich würde gern von euch wissen, ob ihr generell diese Analyse mittragt, ob ihr Rückfragen habt. Das ist das eine. Ob es vielleicht noch andere Aspekte gibt, die ich übersehen habe. Ich würde gern mit euch diskutieren, müssen wir in Bezug auf das Stetigkeitsprinzip irgendetwas darüber hinaus beachten, was in den Folien schon zur Sprache kam? Und als letzten Punkt vielleicht, haben wir noch einen Handlungsbedarf, der über die heutige Sitzung, und ich meine, das Ergebnis der heutigen Sitzung wird ja protokolliert, es wird aufgenommen, wir schaffen sozusagen eine Protokolllage, was darüber hinausgeht.
Das wäre das öffentliche Protokoll.
Das ist ein öffentliches Protokoll, genau.
Um damit nochmal klarzustellen, was wir für die Diskussion gehabt haben und so Ergebnis der Diskussion gewesen ist. Dann, ne? Aber das kommen wir mal von der inhaltlichen Seite, Thomas.
Genau. Du hast die Hand schon gehoben, Tanja.
Ja, das ist so. Weil wir das Stetigkeitsprinzip tatsächlich jetzt ein paar Mal auch in der Diskussion mit anderen Unternehmensvertretern insofern begegnet ist, als dass es in Teilen Sorge gab, wenn jetzt gerade bezogen auf Greenhouse Gas Reporting, Financial Control, Leading Principles wird nicht mehr operational. Und dann kam halt wirklich Diskussion, ja, müssen wir jetzt operational noch weiterführen, vor dem Gesichtspunkt des Stetigkeitsprinzips. Mhm. Ich habe dann dass ich tatsächlich, was ihr großartig gemacht habt, alle Werke abrecherchiert habt. Ich habe dann ganz wagemutig die These in den Raum gestellt, also wenn sich doch der Standard ändert, dann ist das doch sicherlich ein erlaubtes Abweichen an der Stelle. Und genau, also deshalb sage ich, ne, wir hatten es immer so verstanden, aber ich sage tatsächlich, sind diese Diskussionen auch gerade mit Blick auf Quickfix, was kann ich bei Quickfix ziehen und was nicht, weil bei Quickfix dann die Diskussion war, das ist ja keine Standardänderung. Ich sage, ja, aber das ist jetzt eine Regulatorik. Also von daher gehen wir davon aus, dass man eben der Basis jetzt dann auch vom Schädlichkeitsprinzip abweichen darf oder dann sogar muss, wenn eben sich auch gerade im Greenhouse Gas Reporting entsprechend was ändert am Regulierungsgrad.
Ja, wobei die Frage halt ist, das, was du sagst, die Änderung der ISRS, auf die spielst du ja an, die ist noch nicht für das Geschäftsjahr 25 relevant, ja. Die Frage ist, ob das für das Geschäftsjahr 26 schon von Relevanz sein wird. Also dieser Trigger, den kann man rein formal, spielt auch ein bisschen Devil's Advocate, ne? Ja. Kann man formal wahrscheinlich nicht ziehen für 25.
Ja. Hast du eine Indikation, dass man erwartete Standardänderungen schon
nicht gesehen
hat? an einer Regelungslücke hätte, wo irgendwas ausgelegt wird, das vorher unklar war, dann würde ich sagen,
ja.
Ansonsten nein.
Der Klaus hätte. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt mit den erwarteten Standardänderungen. Ja. Mal unabhängig davon, ob ich jetzt den gültigen Trigger habe oder nicht, weiß ich ja, da kommt wieder was. So, und aus der Kommunikation heraus, ich muss jeden Buch in der Fähigkeit erklären und begründen. Und wenn ich jetzt anpasse, jetzt für 25 zum Beispiel noch, im Rahmen unter den, mich auf den Kriegsweg rufe, dann mache ich das Ganze zweimal. Dann muss ich das auch zweimal kommunizieren und zweimal erklären. Das heißt, also für den Kriegsweg ist es, wenn es jetzt, ich sag mal, nicht unheimlich viel Last erspart, den Kriegsweg zu nehmen, ja, eigentlich der einfachere Weg zu sagen, ich setze das, was letztes Jahr erarbeitet habe, nochmal fort, gerade bei das 2 werden sich die Angaben eher qualitativer Natur nicht gerade ändern. Das wird relativ stabil bleiben. Und mache dann die Anpassung hin auf den veränderten ESRS-Standard. Also weil ich ja den antizipierten neuen Standard am Horizont schon kommen sehe, werde ich also den Bruch in der Stetigkeit nicht zweimal machen, sondern nur einmal. Nämlich dann, wenn ich wirklich den Träger Standardänderung wirklich habe. Wollen wir nochmal abschließen? Wir haben ja einfach steht, Quickfix ist eine Änderung des Delegated Acts. Ist das jetzt eine Standardänderung oder ist es, wie Tanja gesagt hat, ein regulatorischer Eingriff?
Also ich bin mir gerade unsicher, ob das sozusagen tatsächlich am Ende von Relevanz ist, weil in den Werken, die ich da zitiert habe, ist immer von Änderung der Gesetzeslage die Rede. Ne? Und natürlich muss die Änderung der Gesetzeslage inhaltlich etwas damit zu tun haben. Also wenn jetzt der Quick Fix jetzt zum Beispiel nicht irgendwie das Thema Operational Control anfasst, dann würde ich mich schwer tun, jetzt Operational Control von heute auf morgen zu ändern und das mit einem Quickfix zu begründen.
Wie geht es noch um die Absicht? Also, wenn wir jetzt mal rein jetzt meine Quickfix und seine Inhalte betrachten, dann war das ja eine Standardänderung.
Ja? Das war eine Änderung in den Berichtsvorgaben, das würde ich sagen. Standardänderung nicht, weil die ISRS sind ja da. Achso, okay, doch, richtig, hast du recht, Standardänderung natürlich. Ja, sorry.
Und dann haben wir dann das Thema rund um beispielsweise Operational Control. Was wäre eine andere Art von Änderung? Ich glaube, Sebastian, du hast da schon bezogen.
Ja, noch, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, mit dem Umfang der Berichte und den Impact System Opportunities, die wir als wesentlich einschätzen. Und da hieß es, gibt da Anpassungen in beide Richtungen, dass neue dazukommen und auch welche weggenommen werden, wenn man jetzt guckt, was die Peers machen. Das wäre für mich hier in dem Zusammenhang auch eine ganz wichtige Frage, wie das eigentlich gesehen wird.
Ja, also das ist genau der Punkt. Also erstmal zu deiner Frage, also die fachliche Herleitung teile ich zu 100%. Also keinen Haken dran machen. Spannend wird an den Punkten, was denn als Abweichung von der Stetigkeit subsumiert wird. Also jetzt Anpassung in der Wesentlichkeitsanalyse und Bewertungsmethoden irgendwie sind beibehalten und ich habe halt neue Einschätzungen, wie ich jetzt auch meinetwegen, wie wenn ich meine Assets bewerte, habe ich möglicherweise auch neue Einschätzungen im Abschluss. Das sind ja auch keine Änderungen der Stetigkeit. So, und dann sind jetzt neue Wesentlichkeitsanschätzungen Abweichungen von der Stetigkeit, nach meiner Meinung nach nein. Mhm. Ne? Ich hab neu bewertet und habe ein neues Ergebnis. So. Und dass man dann halt sauber rausarbeitet, was subsumiere ich denn als durch Durchbrechung der Stetigkeit.
Weil es hier Änderung der Ergebnisse ist. Ich habe eigentlich im Grunde nach eine gleiche Bewertung, ne? Stelle es nur fest, ich habe jetzt neue Erkenntnisse und deswegen kommt jetzt nicht mehr 0, sondern 1 raus am Ende.
Aber damit schüttest du ja nur neue Daten in ein bestehendes Modell,
ja,
eine bestehende Methodik. Da wäre das gar kein Thema. Was vielleicht noch ein Thema ist, das war in IFRS immer ein Thema. Wenn eine Regelungslücke durch einen ED geschlossen wird, dann ist zumindest die Literaturmeinung, dass der ED als Auslegungsgrundlage verwendet werden kann, selbst wenn der Standard noch nicht final angepasst wird.
Richtig, das hatte ich gerade gesagt.
Genau, das war der Punkt, den du hast.
Die Frage ist nur, was ist dann die Schließung einer Regelungslücke
und was ist eine Änderung? Exakt, genau.
Seiten ohne Ende.
Weil die Regelung sagt, nur der ED darf nur eine Regelungslücke schließen. Der ED darf jetzt nicht sagen, es ändert sich jetzt was. Also ändert sich was im Sinne von, ich muss jetzt nicht mehr links, sondern rechts lang fahren.
Genau,
dann darf es nicht antizipieren.
Dann musst du bis zur finalen Änderung warten.
Echt, da würde ich meine Säuerung schon von der Frage oder brauchen wir die dann schon wiederum was von der Kommission?
Nee, ich hätte jetzt gesagt, die
FTF-Papiere
sind schon. Die sind ja zur Konvertierung raus.
Ja, die sind jetzt einfach diese
Situation. Wo ich jetzt immer nehme, mal das ganz prominente Beispiel mit den Erleichterungen bei den Erwerben und Veräußerungen. Großes Thema. Jetzt die Frage, ne? Könnte man auswählen einer Regelung führen, weil das ja vorher auch damit so klar war? Man sagt, man macht in dem Jahr gar nichts. In der Abregelung. So. Nicht Änderung einer Regelungslücke ist, wenn irgendwie ein Datenpunkt gestrichen wird.
Mhm.
Oder neu definiert, komplett anders definiert wird.
Die Antwort darauf kenne ich nicht.
Ich glaube nur, dass seit 2 wird das steht. Also es gibt unfassbar viele Sachverhalte, jetzt begründet, zu einer Durchbrechung des Stetigkeitsprinzessin führen werden in der Saison 25.
Ja.
Aus ganz vielen Gründen. Ne, Standard, also Gesetz, Standard, Also,
du hast schon gesetzt.
Bitte?
Aber das ist ein Gesetz. Das war also, wenn wir Ihnen das Argument gehört, ich lasse das neue Daten durch das Raster drauf, dann würde ich sagen, ja, geht. Das sind für solchen Sachen, oder jetzt, was wir gesehen haben mit der Haltung-Anpassung, und ich jetzt nochmal da neu mit dann
aber auch da könnte ich ja sagen, ich könnte ja immer argumentieren, dass die neue Bewertungs- oder Schätzungsmethode, ich passe eine Skala an, ne? Also ich mache nicht mehr von 1 bis 8, sondern von 8 bis 6. Ich kann jetzt immer damit argumentieren, dass ich fest davon überzeugt bin, dass diese neue Skala und diese neue Methode ein besseres Bild von der Nachhaltigkeitsleistung bietet. Ja.
Genau.
Ja.
Ich hätte überlegt, ach, ich kann anders schätzen, weil ich weiß, ich kann besser schätzen oder ich reduziere meinen Schätzanteil etc. Also es wird ganz viele Fälle geben, die zulässige Durchbrechung des Tätigkeits, so zulässige Durchbrechung des Tätigkeitsgrundes ist.
Ja.
Auch nicht nur exogen, ne, irgendwas hat sich geändert im Gesetz oder im Standard, sondern auch in der dieses bessere Erkenntnisse. Und auch wenn ich einen Peer-Vergleich mache, sag, hey, ich habe das irgendwie übersehen, dann.
Also, da ist jetzt nochmal der Punkt, dass man dann irgendwie festzort, was denn dann die Durchbrechung des Stetigkeitsprinzips ist, weil bei dir kam das bei mir jetzt so an, okay, da ist dann eine zulässige Durchbrechung. So, ich bin eigentlich noch einen Schritt davor. Ich sag, nicht jede Veränderung ist eine Durchbrechung
des
Stetigkeitsprinzips.
Das ist auch
richtig. Ne, so.
Wir müssen schon ein bisschen vorher abschicken, bevor wir in diese Rechtfertigungspflicht kommen.
Mhm. Genau.
Und nochmal zu sagen, es gibt vorne schon welche, die brauchen wir. Das sind keine diese Durchbrechung, sondern nur eine andere Nutzung dieser
Methode. Genau, und bei mir ist die Latte ziemlich hoch. Okay. Also auch in der Bewertung und dann im Jahresabschluss. Also
weil dann natürlich die Berichtspflichten, wenn man diese Durchbrechung hat, eben,
sagen
wir mal, sehr hoch sind.
Und dann musst du der Rechtfertigungsbedarf auch ausgeben.
Der Rechtfertigungsbedarf. Ich weiß erst nur schon darf, überhaupt oder nicht.
Und wenn man die Rechtfertigung daran festmacht, dass man danach eine bessere Darstellung hat als vorher, dann würde man doch aber ein Problem sozusagen mit mehr Schätzung anstelle von viel mehr Daten kriegen. Sag ich jetzt mal, weil das führt auf jeden Fall nicht zu einer Verbesserung.
Also Thomas, es gibt irgendwas vor der Durchbrechung schon, was zur Methodenänderung führt. Dann gibt es die tatsächliche Durchbrechung.
Was ja auch immer noch nicht geklärt ist, was ja das da eine Rolle spielt, so ein bisschen vielleicht ist die Frage, wann ist noch auch das erste Jahr der Anwendung?
Da haben wir schon mal keine Lösung dafür gefunden.
Weil ich wusste, ich habe das beziehen, was ich vorher gemacht habe.
Ja, aber das führt ja auch dazu, dass ich, dann noch die Frage Vorjahresangaben und so muss ich nur dann machen, wenn ich. Das ist nicht geklärt.
Aber könnte man damit sagen, wenn das Unternehmen selber gesagt hat, sie haben in Übereinstimmung mit den ESRS berichtet,
das sagt der ewige Rechtsausschuss neuerdings, dass wenn das Unternehmen sagt, ich habe angewendet, das ist von der Erstlinie.
Ja.
Und ab da gilt. Aber. Okay, ja, ihr wolltet es denn nicht reinschreiben in den Hinweis. Ihr habt es ja wieder aufgeschrieben.
Ja.
aber es gibt aber dann noch, wir diskutieren aber immer noch, auf der HFA jetzt ist, glaube ich, mit drin im Boot. Das ist alles noch nicht so ganz klar, weil am Ende wurde das, glaube ich, auch mit der BaFin und der APAS gespiegelt. Und die haben gesagt, nö, da sind wir ganz entspannt. Das erste Jahr ist das,
also wirklich KfW ist
das genau.
Und das haben wir auch besprochen. Ja, das wird leider erstmal entspannt. Also vielleicht können wir das Thema erstmal zurückstellen, von Oktober haben wir auch gerade.
Okay, ich dachte
nur. Aber vielleicht können wir jetzt erstmal nur von einem reinen Kernthema uns mal ranrobben.
Können wir gerne machen. Ich habe eine Frage gestellt, ob das hier eine Rolle spielt. Mhm. Wegen Vergleichsangaben und Vorjahresangaben etc. pp.
Das könnte eine Rolle spielen, ja, weil ich sage Stetigkeit. Wenn ich kein Vergleichsjahr habe, weil das noch nicht gilt als erstes Jahr der Anwendung, könnte ich argumentieren, ich teile sie nicht, die Argumentation, aber ich könnte sagen, ja, ich habe ja keine Pflicht gehabt, deswegen muss ich gar nicht stetig. Aber das kommt mir ein bisschen komisch vor. Also ich kann das nicht genau begründen, aber es fühlt sich falsch an.
Ja, noch ergänzend, weil wir eben auch gerade ja akut das Thema Vorjahreszahlen diskutieren. Und die ja eigentlich noch unter die Face-In-Regeln fallen, aber wir durchaus seitens des Kapitalmarkts die Hinweise bekommen haben, das war im letzten Jahr jetzt nicht so schön ohne Vorjahresvergleich. Das heißt, wir werden die Vorjahreszahlen reinnehmen. Dann gab es aber die Diskussion dann gleich auch im Prüfer dann. Ja gut, okay, aber dann muss ja auch jede Abweichung kommentiert werden. Dann habe ich gesagt, seit wann das denn? Weil wir haben ja hunderte von Metriken und wenn die halt nach hier und da abweichen, das haben die auch schon 25 Jahre gemacht, nichtsdestotrotz wurde jede Abweichung mit einem Textkommentar versehen. Sondern diese Abweichungen haben wir vor allen Dingen natürlich dann kommentiert, wenn es sich um Ziele, also um globale Ziele und oder steuerungsrelevante Leistungsfähigkeitsvorhaben handelt. Und selbstredend, ab einer gewissen Wesentlichkeit, wenn es irgendwie Inzident getrieben, wie auch immer. Aber das waren dann auch wieder Diskussionen.
Ja. Ja, ich muss jetzt gerade nur mal dazwischen springen. Also ich würde gerne das Thema Vorjahreszahlen und deren Begründung, dass wir das Tanja, das ist jetzt, ich würde mal gerne, dass wir nochmal das in die Oktober-Sitzung bringen. Wir hatten diese Diskussion gehabt im Trilog-Format. Okay. Und auch die Sache war dann relativ entspannt. Ja, so. Aber nichtsdestotrotz, es mögen sich Anschlussfragen dann gibt, das würden wir aber nochmal im Oktober reinschieben. Und dann würden wir, wenn die Zeit jetzt nutzen, haben wir eine Stunde vorgesehen. Kann doch ein bisschen komplexer zu sein, zumindest zu sagen, okay, wenn wir jetzt irgendeine Art von Protokoll alles schaffen und versuchen nochmal das irgendwie durchzuexerzieren, dann mal so verschiedene Schritte da jetzt nochmal herauszuarbeiten. Und da ist man, glaube ich, noch nicht so weit gediehen. Ne?
Also ich halte jetzt erstmal fest, es wird viele Änderungen geben im Vergleich zur
Berichtszeit. Das kann sehr unterschiedliche Arten von Änderungen geben. Das haben wir jetzt in der Frage auch
gefunden. Es wird viele Änderungen geben im Vergleich zur Berichterstattung des Geschäftsjahr 24. Die entscheidende Frage ist, ab wann oder welche Art der Änderungen sind, weil sie unter eine Durchbrechung des Stetigkeitsprinzips fallen, erläuterungsnotwendig, bedürftig. Ja, es mag welche geben, da ist es nicht so. Ich habe die gleiche Bewertungsmethode, habe andere Informationen, die da reingehen, komme also zu einer anderen Zahl von IROs. Ja, also eine andere Zahl von IROs würde in so einem Fall nicht zu einer Durchbrechung des Stetigkeitsprinzips führen. Aber wenn ich aufgrund eines Peer-Vergleichs zum Beispiel oder aufgrund des Austauschs einfach sehe, oh, die Mehrzahl der Personen, mit denen ich spreche, die bewerten bestimmte Dinge ganz anders. Und ich habe eine Änderung der Bewertungsmethode, dann bin ich sozusagen in einem Rechtfertigungsgrund. Und die Grenze zu den beiden, die müssten wir wahrscheinlich ein bisschen eingrenzen, weil ich wüsste nicht, ich weiß nicht, wo die ist.
Die Einwertung, ich glaube nicht, dass ich meine Methode deswegen geändert habe.
Mhm. Okay.
Bessere Erkenntnisse über eine Einschätzung, Wesentlichkeit, vielleicht in der Einleitung von Themen übersehen, die dann doch Impact entfalten, also.
Also du würdest die Grenze ein bisschen höher legen auch noch. Ja. Naja, gut, aber genau, also an den Kernen der Methodik, das ist ja schon noch ein bisschen mehr, aber wahrscheinlich wird da jemand auch fragen, was heißt denn das jetzt genau? Was heißt, ich gehe an den Kernen der Methode?
Beine formulieren.
Ja. Christiane. Das ist tatsächlich ein größeres Thema. Das hatten wir in IFRS auch ganz oft, weil du hast ein Bewertungsmodell, ein Discounted Cashflow Modell. Jetzt ändert sich aber der Zinssatz, ja, und du sagst, okay, was ist es jetzt? Ist es jetzt wirklich eine Änderung des Zinssatzes oder der Ermittlung des Zinssatzes? Weil die Ermittlung des Zinssatzes ist ja wieder eine Methodik innerhalb der Methodik der DCF-Bewertung. Und damit kommst du in ziemliche Diskussionen, auf welcher Ebene jetzt wirklich eine Methodenänderung vorliegt und wann eben nur eine Schätzänderung, also ein neuer Inputfaktor vorliegt. Müsste man eigentlich festlegen, damit du da Klarheit schaffst, weil sonst gibt das ein Wirrwarr ohne Ende.
Martin, wie passt das? Also ich finde die Frage total wichtig und auch klärenswert. Meine Frage ist jetzt, zu welchem Zweck wollen wir jetzt diese Frage klären? Ist das möglicherweise ein DS20-Thema?
Nein, das eher, ist eher schwierig. Erstmal eine Corona-Höllenlage, weil okay. Man sagen, das Thema ist ganz schlimm.
Ja.
Müssen wir nochmal ein bisschen weiter überlegen. Aber die Absicht ist hier nur nochmal, wir haben es diskutiert und schaffen dazu eine Protokolllage, dass man jemand nochmal nachlesen kann, auch der mit seinem Prüfer nochmal spricht. Auch CEW mag dazu eine Meinung haben. Dass wir einfach nochmal eine Diskussionsgrundlage verdeutlichen, ist im Sinne von, so, was ist bei unserer Diskussion rausgekommen? Sonst ist es ein luftleeren Raum und dann kommen genau die Fragen, die wir jetzt hier diskutieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders laufen wird in der Praxis. Und dann wird ziemlich viel im Detail rumgestochert und da mancher vertritt eine weitergehende Auffassung, mancher sagt, okay, das interessiert mich eigentlich nicht. Und dem geht es, dass ich das Ganze pflege. Also soweit ist die Absicht jetzt erstmal zu sagen, wir diskutieren das und schaffen dazu eine Protokolllage, die jemand öffentlich darlegt. Ohne den DS20 zu ändern oder sonst irgendwas.
Im Endeffekt müsste sie sagen, alles, was an Methodik in den ESRS festgelegt ist, ist die Methode. Und alles, was du reinschüttest, um die Methode mit Leben zu befüllen oder mit Zahlen zu befüllen, muss dann quasi der Input-Faktor sein. Das ist wahrscheinlich die einfachste
Lösung. Ja, seit denn der Input-Faktor ändert die Methode.
Und ja. Aber Christian ist jetzt voraus, dass es die Methode gibt.
Ja, genau.
Ja, klar, natürlich.
So. Jetzt kommst du.
Ja, wenn du natürlich ein Methodenwahlrecht hast, dann ist es die Methode, die du gewählt hast. Oder wenn die Methode nicht final festgelegt wird. Aber es ist zumindest die Basis, auf der du einen KPI beispielsweise berechnest. Wenn du dann natürlich wieder in die Methodiken, die du brauchst, um die Inputfaktoren zu berechnen kommst du vom Hundertsten ins Tausendste und dann kriegst du eigentlich gar keine Schätzungsänderung mehr hin.
Also im Moment kann ich noch nicht erkennen, dass wir ein Kriterium finden, zumindest nicht jetzt, anhand wir abgrenzen können zwischen Änderungen, die erläuterungspflichtig sind und Änderungen, die nicht erläuterungspflichtig sind.
Das haben wir gerade unter Methodenänderungen zusammenzufassen. Das andere wäre praktisch eine Standardänderung. Da wäre ein Quickfix ein Anlass, wenn ich sage, ich nutze dann, muss ich sagen, ich habe es genutzt wegen des Quickfixes. Und
dann bräuchte man einen inhaltlichen Connect.
Dann haben wir doch die Frage der Anticipated Standardänderungen, wenn ich jetzt sage, da ist schon was am Horizont, wo ist denn das Cut-off?
Ja, das geht dann, wenn wir diese Analogieschluss zu IFRS ziehen, geht das dann im Fall, wenn durch die Änderung eine Regelungslücke geschlossen wird, wie Christiana sagte. Wenn in der Standardänderung steht, es gibt einen neuen Datenpunkt, wäre das nicht der Fall.
Und wenn er wegfallen würde auch.
Ja. Ja. Auch wenn er wegfallen, genau, wenn er wegfallen würde nicht. Mhm.
Einfach nur, wenn ein Datenpunkt geschafft wird, kann man dann nicht schon vorab nicht berücksichtigen.
Aber weil diese Ebene einsehen können.
Schon immer Auslegung von diskutieren da, ne? Wenn das wirklich so ist, wenn da irgendwie was klargestellt wird. Da ist auch wieder da die Frage, wo ist die Grenze?
Ja. Also wir hatten jetzt schon gesagt, dass auch die FMAC Exposure Drug Standardentwürfe zählen.
Richtig.
Also das eigentlich ein Standardsatz ist.
Nee, die FMAC Entwürfe, die jetzt zur Kommentierung, würde ich so definitiv so sehen. Und solange bis zum Testatdatum da sich nicht verändert, würde ich sie auch so nehmen als Maßstab.
Also der Quickfix kann ein Trigger sein, die ESRS-Konsultation kann ein Trigger sein. Ich frage jetzt nochmal, inwieweit muss es da einen inhaltlichen Konnex geben? Also wenn ich etwas ändere, was durch den Quickfix gar nicht angesprochen wird. Dann hat er nichts damit zu tun. Kann ja der Trigger nicht sein. Ja, richtig, das stimmt. Genau.
Ob das aus Praktikabilitätsgründen, wie der Klaus das gesagt hat, sinnvoll ist, ne? Das hat er dahingestellt, aber es darf es.
Ja.
Ja.
Das aber ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Ich brauche
das ist eine Aussage.
Aber interessant ist natürlich auch wieder mit Blick auf die Vorausschau. Ich habe ja manchmal. Mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber angenommen, ich habe jetzt mit hier einen Standard ein Wahlrecht. Und ich sehe schon den Exposure Graph am Horizont in dem Bereich Energy-Fans. Und ich könnte jetzt quasi eine Änderung von der Exponentlinie, indem ich mein Wahlrecht ausübe, in einen anderen Zustand, der auch ja. in der EG noch drin ist. Dürfte ich das?
Ja. Also wahlrechtsgemäß. Wenn
man Wahlrecht hat. Neuausübung des Wahlrechts. Stimmt, eine Neuausübung des Wahlrechts, weil ich habe ein Wahlrecht. Also wenn der ED die Regelungslücke schließt und sagt, du hast ein Wahlrecht, was du vorher nicht hattest, dann.
Du hattest vorher ein Wahlrecht, hast du jetzt deshalb zukünftig wahrscheinlich keins mehr. Das war der Fall.
Ja. Ja. Dann wird es, das wäre nach der Analogie, wäre es nicht das Schließen einer Regelungslücke und dürfte deswegen nicht antizipiert werden. Also nach dem, was Christian aus den IFRS zitiert hat.
Ja. Das geht darum,
dass. Das darf noch nicht verwirrt
bleiben. Aber die ist zu begründen.
Die ist zu begründen, genau, weil es ja nicht Stetigkeits-, aber ein legitimer Stetigkeitsbruch ist.
Genau, aber. Es wird, genau, wäre zu begründen. Also wir werden sozusagen in dem Zulässigen, und es wird ganz viel zulässig sein, was geändert wird. Und die Frage ist halt, ab wann muss ich es erläutern? Und das eine Neuausübung des Wahlrechts, würde ich immer auch sagen, dass das erläuterungspflichtig ist. Ja.
Und zu erläutern.
Genau.
Wird zu viel relevant werden, wenn das Binnenmarktprotokoll sich
ja.
Weil dann ganz viele Wahlrechte angepasst werden müssen und Methoden angepasst werden müssen und man das im Zweifelsfall ja auch gar nicht alles in einem Schlag auf in einem Jahr nicht erledigen kann. So rein vom Block oder fair, dass man das machen muss. Boah. Das ist
man muss da Punkt und
Ja. Also ich glaube, dass wir die Pflöcke erstmal insofern setzen können, dass man sagt, es geht ganz viel. Und ein Teil davon ist zu begründen. Begründen ist zum Beispiel eine Neuausübung des Wahlrechts. Begründen muss ich nicht, wenn ich, doch, muss ich auch begründen. Wenn aufgrund einer Gesetzesänderung ich etwas anders tue, durch den Quick-Fix beispielsweise, muss es auch begründen. Ja, es ist einfacher zu begründen. Ich muss es nicht begründen, wenn ich die Methoden beibehalte, aufgrund neuerer Input-Daten zu anderen Ergebnissen komme, dann muss ich es nicht begründen.
Ja, ich würde jetzt gerne mal genau sein zwischen die Gesetzesänderung, also Quick Fix ist ja in dem Sinne eine Übergangsvorschrift und auch ein Wahlrecht.
Mhm.
Würde ich jetzt eben da schon unter Wahlrecht subsumieren, aber wir müssen besser davon nochmal unterscheiden, die Gesetzesänderung.
Ist ja ein neues Wahlrecht.
Ist ja dann.
Also Quick Fix ist ein neues Wahlrecht.
Genau.
Und das muss ich begründen, also weil das ist ein begründeter Ausnahmefall.
Ja.
Und deswegen ist es kein Problem, die Änderung aufgrund des Quickfixes zu machen, aber ich komme nicht aus der Pflicht raus, etwas dazu zu sagen. Mhm. Ich lasse jetzt bestimmte Sachen weg. Ich lasse E4 jetzt weg. Habe ich es jetzt beim letzten Mal gemacht. Jetzt lasse ich ihn aber weg, weil der Quickfix mir die Möglichkeit gibt. Aber das ist sozusagen ja die Erläuterung einfach.
Aber, genau. Da habe ich ein Wahlrecht. Aber wenn jede Gesetzesänderung, die kommt, die quasi mir eine Änderung diktiert, ist dann in dem Sinne, also mache ich jetzt mal Fragezeichen, ist das eine Durchbrechung der Stetigkeit? Mhm. So.
Also, ich glaube, eine Rechtsänderung ist immer ein Grund, aus dem ich das Stetigkeitsprinzip durchbrechen darf. Und bei Durchbrechung muss ich. Immer wenn es ein Gesetz gibt und ich aufgrund des Gesetzes etwas anders tue oder anders tun muss.
Okay, genau.
Sebastian hatte noch die Hand.
Ich wollte noch zwei Gedanken mal sagen. Zum einen hier Acquisition and Proposals. Das ist ja ein Proposal for Relief. Und ich weiß nicht, ob man sowas schon antizipieren kann. Also,
ja.
Das ist jetzt so ein bisschen, aber das ist meine private Meinung. Und das andere war hier zum Greenhouse Gas Protokoll, wo sich was ändert.
Ja.
Da verweist der E1 ja nur auf die Regeln zum Greenhouse-Gas-Protokoll. Das ist ein dynamischer Verweis. Und wenn sich die nun ändern,
ja.
Ja, dann ändern die sich.
Ja.
Und so.
Ja, das ist gar nicht richtig nicht zulässig.
Ja, gut.
Dazu die Anmerkung, es verweist auf das Greenhouse-Gas-Protokoll mit einem bestimmten Stand. der ist gar nicht dynamisch, wer man weiß.
Ja, das ist ein Ding.
Müsste aber eigentlich dynamisch sein. Das sollte man
dann. Ist aber rechtlich nicht zulässig.
Das wäre rechtlich nicht zulässig.
Ja, okay. Man kann nicht aus einem verpflichtenden Rechtsrahmen verweisen in eine nicht grundfundierte
Also erst wenn der Standard wieder verabschiedet ist und dann müsste das quasi nochmal in die auswerten. Ansonsten bleibt es beim alten Stand.
Und festlich ja, außer zu sagen, da gibt es irgendwas, was jemand am Standard ist, was der antizipiert werden könnte, ist halt ein
Riesenausdruck. Vorhin mir wirklich schließt. Genau, und vor dem Hintergrund frage ich nochmal, wie ist das mit der Ausnahme von Acquisitions? Für die erste Berichtsperiode.
Bisher ist ja nicht geregelt.
Ist bislang nicht geregelt.
Ehrenamt.
Okay. Ist bislang nicht klar geregelt, ne? Ja. Aber nicht wirklich abschließend, genau.
Also wäre das eine Regelungslücke, die.
Das ist die Frage. Das muss man halt, da gibt es unterschiedliche dazu, glaube ich.
Dann kann man sie abstrakt formulieren, möglicherweise, dass das runterfällt, aber. Es gibt unterschiedliche Situationen bei Unternehmen geben, wenn das einhellig, wo man alle sagt, das hilft uns jetzt und dass man dann zumindest das als mögliche Ausfüllung Regelung, als Beispiel für diese Ausfüllung der Regelungslücke nimmt.
Es gibt andere, die wollen es nicht. Wir sehen es halt knapp als Erleichterung und dass man es halt wirklich anwenden.
Ist es nicht insofern auch, also nur um nochmal die Frage aufzuwerfen, schwierig, das als Regelungslücke zu sehen, weil es ja wirklich auch noch diskutiert wird, gerade vor dem Hintergrund Interoperabilität. Gerade diese Erleichterung wird ja durchaus auch noch.
Dann müssen wir dann sagen, wo ist der Kraft? Ich habe die Frage gestellt, ist das jetzt der Explorer drauf?
Ja.
Ist es der, was an Elfage noch geben wird? Oder ist es dann das, was die Kommission mal zur Kommentierung veröffentlicht, irgendwann Anfang des Jahres? Das ist dann so spät, da kann auch keiner mehr
drüber
sein. Das ist halt hallo. Ja, ich melde mich mal kurz rein. Ich habe eine kurze Organfrage an dich. Hast du die Mail von Papa? Von jedem?
Hast du das Organfrage?
Ja. Nee. Ich wollte noch mit ihm telefonieren.
Nicht so. Ich mal ich weiß so, weil eigentlich der Präform angesetzt war.
Ja, vielen Dank.
Schau mal rein. Ich
habe keine Zeit mehr für Pause.
Genau, das ist auch. Kommen wir nachher dann nochmal.
Das ist klar.
Aber in letztlich trotzdem habt ihr recht, wenn ihr sagt, Idee ist erstmal der Stand, auf den wir uns beziehen können bei neuen Auswählungen. Also das ist ja schon mal ein gewisser.
Also das kriegen wir es mal an.
Okay. Wir brauchen jetzt noch Fleisch am Knochen.
Ja, also genau, zum Beispiel bei der Frage, was ist der relevante Stand? Darf ich aufgrund des EDs zum Beispiel, darf den ED als den Träger schon annehmen? Das ist der eine. Das zweite, was machen mit der Akquisitionsausnahme? Du sagst ja, du würdest so weit gehen.
Das ist ja unmittelbar miteinander.
Ich würde noch zum Aufstellungszeitpunkt. Wenn dann der ED, wenn es dann nur diese FAQ-Entwürfe gibt, dann sind die das halt.
Mhm.
Wenn es dann irgendwie was von der Kommission gibt, dann ist das die Version, die zählt. Also immer die das Relevante, was gerade bekannt ist.
Das kann ja nicht so kurzfristig sein.
Ja, weiß ich, aber es
okay. Ist voraussichtlich das, was wir dann Ende November haben. Weil dann wird ein neuer Stand an die EU-Kommission übergeben.
Genau. Mhm. Die Frage ist halt, bis wann geht der Zeitpunkt, zu dem man, also wenn ich jetzt quasi im neuen Jahr schon bin und aber noch kurz vor der Aufstellung am Ende, ne, und dann kommt von mir aus irgendeine angepasste Version daraus, dann
die Konsultation von der EU-Kommission beispielsweise, wie mit den Mitgliedstaaten oder auch die angekündigte sehr kurze Konsultation über den
Mitgliedstaaten. Ja, oder die verschieben sich beispielsweise, ne, die kommen jetzt nicht Ende November, sondern wenn wir mal Anfang Januar und dann.
Ja, einige versuchen natürlich diese Kurzfristigkeit zu wirklich zu minimieren. Das werden wir nochmal vor den ESS schauen, da war Sommer-Cut-Update. Also ich weiß, bei uns laufen Sturm. Also wenn neun Jahre ist völlig indiskutabel, ich glaube, das ist rechtlich auch gar nicht zulässig. Aber ich glaube, alles davor, auch Ende November, ist das absolute Ultimo.
Ja, aber es geht ja darum, mögliche Vereinfachungen dann vorwegzunehmen, ne?
Ja, aber das ist ja optional. Also wenn ich mich darauf nicht verlassen kann, dann ist es Zusatzaufwand. Dann müsste ich ja mal zwei in der Schublade haben, zwei Varianten.
Und wir sind eher noch wieder für das Geschäftsjahr 25 und dass wir dann einfach ins Auge fassen und den Stand zum übergeben. Also dann wird dann innerlich weiter diskutiert. Kathi, wird es nach dem Übergabe durch Erfrag sehr, sehr schwierig, irgendwas dann noch innerlich zu ändern. Da muss man schon mit dem politischen Rechtsschreiber da dran. Oder wird ganz anders entscheiden, dass man dann eher in dem finalen Stand dann, das wäre dann 3. November, ne? Ja.
Das heißt, wir könnten sagen, das, was bis Anfang November sozusagen vorliegt, da wird der Ende November. Ende November, Entschuldigung. Was über, okay. Das ist das, was EFRAG final hat. Das ist sozusagen der Stand, auf den ich mich beruhen darf. Wenn da eine Regelungslücke vorgeschlagen wird zu schließen, dann darf ich diese berücksichtigen. Muss sie aber begründen. Ja. Genau. Muss sie begründen, weil das ist noch nicht geltende Rechtslage. Ja. Mhm. Okay. Das wäre für das Akquisitionsthema.
Aber das ist schon eher ein kritischer Punkt, weil damit wird keine Regelungslücke geschlossen.
Na, Nicolette sagte, man kann argumentieren, dass eine geschlossen wird, weil es in aktuellen Z1 nicht klar geregelt ist. Ob es eine Akquisitionsausnahme gibt, also eine zeitliche.
Ja. Wenn wir es so festlegen, das kommt der praktische
Lied entgegen. Der schafft etwas, was vorher noch nicht gab. Ich weiß nicht, wieso das jetzt.
Aber überleg, also ich meine, also mal ganz ehrlich, der Vorschrift ist ja echt anstrengend, die anzuwenden, ne? Dass ich dann nicht, also wenn ich die Erleichterung nicht habe. So, jetzt haben wir 25, da muss jetzt ein Unternehmen, was eine Akquisition schreibt. Ne?
Für die Praxis ist das definitiv begrüßenswert, nicht anzuwenden.
Da kann man einer noch über den Prüfen.
Der Prüfer kriegt dann seine Krise. Nee. Ja, dann ist man Spur.
Aber es gab ja schon welche, die unter der alten ESRS-Welt so interpretiert haben, dass man es im ersten Jahr nicht berücksichtigen muss. Gab es nicht mal so einen Artikel dazu?
Ja. Ja, praktisch teilweise gar nicht. Also wenn ich spät im Jahr was akquiriere, dann kann ich gar nicht das gesamte laufende Jahr Daten erheben, etc. Also das ist gar nicht
Das war doch das Jahr da, was wir im Atem aufkommen, dass wir sagen, das, was verliehen worden ist, war hinreichend, dass man diskutiert mit Blick auf eine.
Das war ja auch schon in den Question and Answers, war das schon aufgetaucht als Frage. Und dann ist es auch intensiv diskutiert worden auf Tech- und Board-Level. Und dann gab es diese Vorschläge auch schon, obwohl man sich ja da aus dem bestehenden Delegated Act mit den Vorschlägen heraus bewegt hat. Aber man konnte das dann nicht verabschieden. Hat nicht geklappt. Und was jetzt versucht, in den Practical Relief aufzunehmen. Ne?
Also ja, das von als Ausnahme im Q&A formulieren wollen.
Ja, das war schon diskutiert, genau. Die Frage ist relativ früh aufgepoppt, war mir sofort klar, dass es kommen wird.
Aber das wäre das Beispiel, und da kann man auch sagen, das auch nochmal unterfüttert. Also wir können das Beispiel ja bringen und das so unterfüttert durch das, was einfach vorschlägt,
formuliert wird. Wenn das öffentlich verfügbar ist, dann geht das.
Es ist auf jeden Fall ein Beispiel dafür, dass es praktisch unterschiedliche Auffassungen, also.
Aber die Regelungslücke ist ja schon. Ja. Sagen wir so, es gut ist ansatzweise, was gesagt worden ist durch die Q&As, wo man sagt, okay, da haben wir jetzt haben wir das schon so durchgehalten. Und dann, wir müssen nur sagen, die Diskussion, die ist ja irgendwann jetzt erstmal abgeschlossen. Und spätestens dann, wenn es übergeben worden ist, wir können auch weiter versuchen nachzukarten. Ist aber ungeheuer. Also da gibt es ja keine echte Diskussion, sondern es ist eine Frage dann auch von der politischen Entscheidung der Europäischen Kommission. Kann man sich politisch auseinandersetzen, aber nicht mehr im Sinne einer
Jetzt hast du eine praktische Frage in den Zusammenhang gestellt, also eine Akquisition. Sie haben gerade gesagt, so die im Dezember stattfindet. Aber was für eine Riesenakquisition muss das denn sein, dass diese Tochter oder dieser Konzern, den ich dann kaufe im Dezember, meine Jahreszahlen, die ich über 12 Monate ermittle, so wesentlich beeinflusst, dass ich die halt noch einziehen muss?
Das ist dann wieder eine andere Ebene. Da kann ich aus der Ebene.
Das ist eine Wesentlichkeitsebene. Ja, da kann ich sagen, kann ich weglassen. Ne?
Richtig, genau. Aber das ist halt manchmal, also klar, wenn es ein relativ kleiner Erwerb oder Veräußerung ist und das betrifft nur einen Monat, komme ich auch sofort als Prüfer und sage, oh, wesentlich, rechne mal aus, ist doch Impact, ist wenig. Also kannst du weglassen.
vereinfachend, aus Wesentlichkeitsgründen. Aber hier geht es ja ums
Prinzip. Konzeptionell ist
es nicht. Jede Akquisition findet im Dezember statt. Es gibt welche, die finden im Juli statt, im März, was weiß ich wann. Oder bei vielen Akquisitionen ist ja auch unklar, wann denn das wirksam wird. Da sitzt man da, das ist ein Problem. Oh, 1.9. und 1.9., da habe ich ja 4 Monate, ist ja doch schon irgendwie wesentlich, wenn es jetzt nicht so eine Pommesbude ist, die man veräußert, ja, oder bekommt. Und dann zieht sich das aber nach hinten, dann wird es im Zweifel einfacher. Aber da gibt es 100 Fragestellungen in dem
Zusammenhang. Sind ja schon deutlich rübergestochen, ja. Auch schon fast an der Pause.
Also es gibt eine Protokolllage, die ist, würde ich sagen, noch nicht final.
Wir probieren das dann nochmal.
Ja, unbedingt. No. Dann.
Wir machen jetzt noch
ja, genau. Das bleibt auch.
Meinst du, dass ich jetzt nicht Pause um? Ich kann nicht so.